Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Die heutige Folge ist gesponsert von Bäderland. Komm ins Schwitzen. In Bäderlands Saunawelten an 9 Standorten in Hamburg.
Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoi, Andreas.
Ahoi, Lars. Schön, wieder bei dir zu sein.
Ja, ich habe jetzt mal versucht, dich ganz bedächtig zu begrüßen, weil es sind ja schon aufwühlende Zeiten. Da muss man sich ja nicht so anschreien gleich zur Begrüßung. Wie geht's dir denn?
Ja, es war echt irgendwie eine harte Woche. Ich habe irgendwie nicht die ganze Nacht da mit der Trump-Wahl da durchgemacht, aber immer mal so alle 2 Stunden mal kurz mal bei CNN reingeguckt. Dann habe ich wieder mir eine Mütze Schlaf geholt und dann gab es doch eine gewisse Katerstimmung am Morgen. Und dann haben wir schon immer geguckt, wie wird denn der Tag so? Und wir wussten ja alle, an dem Abend ist Koalitionsausschuss und jedem war klar, da geht's ums Ganze. Und ich hatte dann abends eine Veranstaltung beim UV Nord, wo wir auch alle immer geguckt haben, na, kommt eine Eilmeldung aus Berlin. Und dann am Schluss, ja, haben wir dann am Schluss das da noch mitbekommen. Das war schon ein Schlag ins Kontor. Es war aber auch ein Befreiungsschlag, weil in der Tat klar ist, wenn als Lindner gesagt hat, ich kann da nicht mehr weiter euch entgegenkommen, so ging es dann auch nicht weiter. So hätte es nicht weitergehen können. Und dann muss man irgendwann mal den Knoten durchhauen.
Christian Lindner war ja dein Pendant sozusagen in Berlin als Finanzminister. Wie hast du denn die, gab es eine Zusammenarbeit? Also gab es irgendwie mal alle 14 Tage eine SMS oder eine E-Mail? Oder wie funktioniert eigentlich Kommunikation dann auf dieser Ebene?
Also ne, wir haben uns persönlich sogar ganz gut verstanden. Und das war auch immer, wenn wir Runden hatten, mit ihm auch witzig. Er ist ja durchaus auch ein unterhaltsamer Kollege, so, der auch witzig sein kann. Aber er ist eben auch ein knallharter FDP-Parteipolitiker. Und das finde ich, weil die Sache, ich habe das dann ja auch danach kommentiert, er war häufig mehr FDP-Parteivorsitzender als Bundesfinanzminister. Und da muss man eben manchmal auch sozusagen bestimmte Themen seines Amtes nach vorne stellen und ein bisschen die Parteipolitik zurückstellen. Das hat er nie gemacht, sondern war dann eben immer sozusagen Gralshüter der Schuldenbremse in Rheinkultur zum Beispiel. Er hätte natürlich jetzt diese Lücke im Haushalt, die ja die ganze Zeit noch war, hätte er ja, also das Kernjob eines Finanzministers, wenn ich so eine Lücke hätte, würde ich jeden Tag mich darum kümmern, diese Lücke zu schließen. Bei ihm war das ja, gehört es ja irgendwie zur Politik, dass diese Lücke da ist und da bleibt, um dann Kürzungen an anderer Stelle argumentieren zu können. Also da finde ich, hat er manchmal ein bisschen mehr den Parteipolitiker raushängen lassen als den Finanzminister und das hat nachher zur Konsensbildung nicht beigetragen.
Wie sehr schmerzt es denn deine SPD-Seele, dass es da in Berlin so rauf und runter geht? Also jetzt gar nicht mal du als Spitzenpolitiker in einem Amt, sondern wirklich so als SPD-Mitglied, weil jetzt sagt Olaf Scholz letzte Woche im Interview mit Karin Joska, er geht davon aus, dass er auch nach der Wahl wieder Bundeskanzler werden kann. Aber bei Lichte betrachtet und mit geputzter Brille wird das ja schon sehr schwierig, ne?
Klar wird das schwierig, ehrlicherweise war es aber 21 auch super schwierig. Da waren wir auch irgendwo zwischen 10% und 20% und haben uns dann noch nach oben gearbeitet. Das wird man sehen. Olaf Scholz hat gezeigt, dass er kämpfen kann. Und er hat ja auch jetzt hier wirklich gezeigt, dass er sozusagen die Zurückhaltung, die manche ja an ihm kritisieren, auch ablegen kann und dann auch sagen kann, so nicht. Und insofern muss man mal schauen, wie es ausgeht. Das ist noch egal, wann genau nun der Wahltermin ist. Da ist noch ein Jahreswechsel dazwischen, da wird es noch viele Diskussionen geben. Und ob diese Einigkeit bei CDU, CSU nicht auch doch ein bisschen trügerisch ist, denn die werden sich bei vielen Stellen jetzt positionieren müssen. Insofern ist da noch nicht gesagt, wie es ausgeht, sondern Wahlkampf kommt von Kämpfen und insofern schauen wir mal.
Wann fängt denn für euch der Kampf an hier in Hamburg? Weil ihr seid ja nun auch auf jeden Fall dran mit der Bürgerschaftswahl. Und wie will man denn da das Vertrauen in die Politik, ich sage jetzt mal sichern, weil gar nicht zurückholen, weil ich habe ja schon den Eindruck, dass ihr in Hamburg doch etwas mehr richtig macht als die in Berlin.
Vielen Dank, das ist auch meine Beobachtung. Also, ne, und ich glaube einfach auch, dass dieses Thema, wie arbeitet man ordentlich zusammen, wie findet man Kompromisse, das finde ich eigentlich so ein bisschen das Drama in Berlin, dass der Kompromiss als Verrat häufig in Berlin wahrgenommen wird und alle auf ihren Maximalpositionen bestehen. Und das versuchen wir in Hamburg wirklich anders zu machen, wirklich dieses gute Regieren, Sachen zu Ende denken, ordentliche Kompromisse schließen, auch anständig miteinander umzugehen und anständig miteinander zu reden und übereinander zu reden. Das, glaube ich, machen wir in Hamburg anders. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten auch wichtig für das demokratische Miteinander. Deswegen ist die demokratische Kultur in Hamburg auch anders positioniert als in Berlin. Das sollten wir uns erhalten. Und um uns das zu erhalten, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass egal wie diese Terminfindung in Berlin jetzt ausgeht, dass es zwei Wahltermine gibt. Dass es an einem Tag die Hamburger über Hamburg entscheiden und an einem anderen Tag Deutschland inklusive Hamburg über den Bund entscheidet. Das, glaube ich, ist sinnvoll, das ein bisschen zu trennen und das nicht völlig übereinander, also sich überlagern zu lassen. Und da haben wir immerhin einen Punkt, der da auch hilft, weil am 2. März, da ist ja unsere Bürgerschaftswahl, da ist ja das Faschingswochenende. Und da wissen wir, dass ja alles, was weiter westlich und südlich von Hamburg ist, quasi im Delirium vermutlich ist. Und insofern spricht es ziemlich viel dafür, dass wir beim 2. März unser Alleinstellungsmerkmal in Hamburg haben und es dann einen Termin, ich schätze mal eher vor dem 2. März geben wird, sondern es ist ja jetzt ein bisschen Bewegung in Berlin reingekommen, dass man versucht, einen früheren Termin zu finden. Also meine Prognose ist, wir wählen den Bund im Februar und Hamburg am 2. März.
So, nach der Bürgerschaftswahl wird der Senat auf jeden Fall anders aussehen. Das können wir jetzt schon sagen, denn Jens Kerstan hat vor einigen Wochen gesagt, dass er nicht nochmal antreten wird. Wie erleichtert bist du denn als SPD-Mann, dass Jens Kerstan weg ist? Weil er wirkt ja doch immer als die Speerspitze und auch immer wieder so ein bisschen der Rambock, gerade gegenüber dem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Die beiden haben sich ja doch aneinander sehr abgearbeitet, ne?
Ja, aber das wurde immer ein bisschen auch übertrieben. Ich glaube, wir sind echt auch, was ich eben zum Thema Kompromissfähigkeit gesagt habe, gilt auch da. Da gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten, das ist doch logisch. Und trotzdem haben wir immer gute Ergebnisse erzielt, auch mit Jens. Und dann hat auch mal ein bisschen gepoltert. Aber am Schluss ist er ein ganz toller Kollege gewesen und ist es auch noch. Insofern, glaube ich, haben wir da immer gute Ergebnisse erzielt. Also insofern wünschen wir Jens alles, alles Gute. Er hat wirklich auch viel, viel erreicht. Und ich habe ja mit ihm auch eng zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Rekommunalisierung der Netzgesellschaften. Das war immer auch ganz munter miteinander und wir haben auch immer am Schluss gute Kompromisse hinbekommen.
Jens Kerstan muss sich jetzt überlegen, wie es für ihn weitergeht, ob er noch ein bisschen arbeiten will oder nicht. Wie oft bist du denn am Zweifeln, ob das alles richtig ist, was du machst? Weil das ist ja in der heutigen Zeit, Politiker zu sein, ist ja nicht gerade vergnügensteuerpflichtig, um in deiner Sprache zu reden.
Das stimmt, aber ich trete wieder an. Ich kandidiere sozusagen auch fürs Parlament, weil ich das eigentlich immer dann auch so gemacht habe. Habe jetzt ja dann mit der Senatstätigkeit nicht die Kandidatur auch für die Listen sein lassen. Ich habe schon 2020 kandidiert, hatte damals das beste Personenstimmergebnis in meinem Wahlkreis Hamburg-Weit. Ich kandidiere also wieder im Wahlkreis Alstertal-Walldörfer als Spitzenkandidat und auch auf der Landesliste auf Platz 23. Und ich kandidiere auch, um meine Arbeit auch für die Stadt fortsetzen zu können, auch gerne in dieser Funktion. Ich habe noch eine ganze Menge, was auch erledigt werden muss. Wir wollen unglaublich viel investieren. Wir wollen bis Anfang der 30er Jahre die modernsten Schulen Deutschlands haben. Ich bin für den Schulbau zuständig. Wir wollen bis Anfang der 40er Jahre die modernsten Hochschulgebäude Deutschlands haben. Ich bin auch für den Hochschulbau zuständig. Wir wollen viel investieren und. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir das auch können und dass ich dazu einen Beitrag leisten kann. Und ich habe Lust, weiterzumachen.
Es ist ja nicht mehr viel, die du in dieser Legislaturperiode schaffen kannst. Aber gibt's noch etwas, was so ein Herzensprojekt wäre, was du bis dahin fertigstellen möchtest? Also du hast ja jetzt gerade schon die Zukunftsprojekte gesagt. Aber gibt's noch irgendwas, wo du sagst, so bis März würde ich gerne dieses oder jenes auf die Spur bringen?
Ja, was mir wirklich am Herzen liegt, wir haben ja auch so eine Hinterlassenschaft der CDU beseitigt. Wir haben ja jetzt auch ein paar Immobilien für die Stadt wieder zurückerworben. Zum Beispiel auch wirklich das ikonische Gebäude der Finanzbehörde am Gänsemarkt, bald 100 Jahre alt, das Fritz-Schumacher-Gebäude. Und da sind wir jetzt dabei und werden auch diese Woche die Drucksache für die Sanierung im Senat beschließen, dass wir das anschieben können. Wir werden dann im März das Gebäude verlassen, damit dann die Sanierung beginnen kann. Wir ziehen dann interimsmäßig in die ehemalige Haspa-Zentrale am Adolfsplatz. Die ist ja umgezogen an den Gänsemarkt. Und insofern geht es dann für unsere Behörde an den Adolfsplatz. Und währenddessen wird unser Gebäude saniert und dann wirklich denkmalgerecht. Wir haben uns mit der Fritz-Schumacher-Gesellschaft gut abgestimmt. Das wird eine tolle Perle mitten in der Stadt und auch ein Zeichen, dass wir als Stadt für solche tollen Denkmäler auch Verantwortung übernehmen und auch einen guten Beitrag auch damit zur Gestaltung der Innenstadt leisten. Und das ist ein Herzensprojekt und logischerweise möchte ich das selber auch gerne weiter umsetzen.
Sehr gut. Dann drücken wir mal die Daumen, dass dir das so gelingt. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Entscheidung. Du musst dich entscheiden zwischen
nice oder scheiß.
Also, du kannst jetzt klagen, du kannst aber auch loben. Wofür hast du dich entschieden?
Ich will tatsächlich mal heute eher mit Scheiß beginnen, denn es wird jetzt ja immer so gesagt, von wegen welche die Entscheidungen, die in Berlin noch getroffen werden müssen, was kann denn da noch so wichtig sein? Und das ist doch alles jetzt nur Taktiererei. Ich will mal ein Beispiel sagen. Es muss noch die Finanzierung des Deutschlandtickets entschieden werden. So, und das kann man nicht als Taktiererei von Olaf Scholz oder sonst irgendjemand darstellen, sondern wir wollen ja, glaube ich, alle im nächsten Jahr auch weiter ein Deutschlandticket haben. Es wird teurer werden, keine Frage, das wird auch nicht anders gehen. Aber das, glaube ich, will weder CDU noch CSU noch FDP verantworten, dass dieses Ticket eingestellt wird, sondern da sind wir, glaube ich, alle miteinander in der Pflicht, das hinzubekommen. Wir von den Bundesländern werden unseren Teil dazu beitragen und meine Hoffnung ist, dass im Sinne des Nahverkehrs und der Fahrgäste auch CDU, CSU und FDP mithelfen, dass diese Finanzierung fürs nächste Jahr gesichert werden kann. Neuwahl hin oder her.
Dann drücken wir mal die Daumen für alles einfach, weil ich glaube, Politikern muss man jetzt in allen Richtungen die Daumen drücken. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dich für die Stadt so einsetzt. Das machst du ja nicht nur für deine Partei, sondern das machst du ja auch für uns. In diesem Sinne, herzlichen Dank und Ahoi.
Vielen Dank, lieber Lars, und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.